Lass uns noch mal aufstehen. Wir möchten noch einmal beten vor der Predigt. Herr Jesus, möchten wir danken, dass wir zusammen sind, dass du Gnade geschenkt hast, dass wir uns hier zusammenfinden. Herr, wir möchten dir danken, dass du diese Zeit jetzt nutzt, um uns aufzuklären, um zu uns zu reden, um uns Verständnis beizubringen, um uns zu helfen, dich zu erkennen.
Amen.
Ich hätte mal erstmal eine Frage an meine Zuhörer. Ist gestern das Fußballspiel im Fernsehen übertragen worden? Ist übertragen worden. Okay, dann war das ja Besonderes. Wer hat das gesehen, das Spiel? 1, 2, 3, 4. Viele. Ja, ist jetzt keine Schande, das durfte man also ruhig. Das war jetzt keine Fangfrage. Das darf man ruhig sehen. Aber ist ja offensichtlich was Besonderes geschehen. Ja? Der FC Bayern ist zum wievielten Male? 19? 18? Zum 18. Male hat er den DFB-Pokal gewonnen. Das war ja schon was Besonderes. Ich habe heute Morgen im Internet eben nachgesehen. Der Trainer hat ja so geweint und er war voller Rührung, ob des Sieges, seines letzten Sieges offensichtlich bei Bayern München. Aber was ist das? Wie wenig ist das, wenn wir das in das Verhältnis setzen zu dem, was heute geschehen ist? Heute sind zwei Menschen getauft worden. Ich habe gerade gehört, das waren junge Menschen, aber ich hatte mir das vorher verkniffen zu sagen oder wollte mir das verkneifen zu sagen. Nur weil ich alt bin, sind das ja nicht zwangsläufig junge Menschen. Also ich glaube, so ganz jung seid ihr auch nicht mehr. Und ihr habt das, wo ist der Tobias eigentlich? Ach da, soviel ich das einschätzen kann, habt ihr das in vollem Bewusstsein getan. Sie wurden getauft als sichtbares Zeichen, dass sie jetzt zu Jesus gehören. Das ist der Sinn und das Verständnis der Taufe, das sichtbare Zeichen, dass sie zu Jesus gehören. Wir, die wir sie schon etwas länger kennen, wissen schon lange, dass sie zu Jesus gehören. Wir haben das miterlebt. Wir haben die Entwicklung miterlebt. Aber wie viel mehr wert das ist, im Gegensatz zu dem Spiel vom FC Bayern München, das sehen wir daran, dass wahrscheinlich die wenigsten, selbst die größten Fußballfans von uns wissen, wer 1999 den DFB-Pokal gewonnen hat. Weißt du das? Wer weiß das? Aber wenn ich jetzt meine Frau frage, wann die gläubig geworden ist, das weiß sie. Und ich kenne jemanden, der ist 1999 gläubig geworden. Das weiß er. Die meisten von uns, eigentlich alle, wissen das, wann sie gläubig geworden sind. Und die, die getauft wurden, wissen das zum großen Teil auch. Auch wenn es schon viele, viele Jahre zurückliegt. Also ich sagte es gerade schon, sie sind getauft worden als Zeichen, als sichtbares Zeichen, dass ihr zu Jesus gehört. Ihr beiden seid getauft worden, ihr habt euch damit sichtbar auf die Seite von Jesus geschlagen. Zu Jesus kommt man natürlich nicht durch die Taufe, das müssen wir immer wieder dabei sein, das ist ein Zeichen, sondern zu Jesus hin kommen wir durch Glauben. Wobei die Taufe dann praktisch das Siegel darauf ist. Die Bestätigung. Eure Bestätigung dazu ist und war heute Morgen. Und deshalb taufen wir in unserer Gemeinde auch nur erwachsene Menschen, die imstande sind, diese Bestätigung zu geben. Ein Kind könnte sich noch nicht mal wehren. Auch ein 5-jähriges Kind nicht. So haben heute Morgen Robin Keller und Tobias Lewandowski deutlich gemacht? Ja. Auf die Frage von Sascha, ja. Ich glaube, ja, mein Leben gehört zu Jesus. Das ist neu für die beiden. Heute Morgen. Nicht unbedingt mit dem heutigen Tag, aber mit dem Bekenntnis heute. Seitdem sie an Jesus glauben, gehören sie zu Jesus. Unverrücklich, unwiederbringlich. Und das, muss man sagen, ist nicht der Zustand des normalen, natürlichen Menschen. Natürlicher Mensch ist nicht in diesem Zustand, in dem ihr seid. Und ein Großteil der Menschen, die hier sitzen. Die Taufe macht sichtbar, machte heute Morgen sichtbar, was in der Vergangenheit geschehen ist. Wenn einer den Robin zum Beispiel kennt oder kannte, der weiß, dass was geschehen ist in der Vergangenheit. Alles andere wäre äußerst unnatürlich. Bei Tobias ist das natürlich genau das Gleiche. Die Taufe machte sichtbar, was in der Vergangenheit geschehen ist, eine Umkehr, eine Sinneswandlung. Manchmal sagen die auch, denen haben sie das Gehirn gewaschen. Das ist richtig. Das ist eine Sinneswandlung. Und das wird sichtbar, dass der alte Mensch im Wasser geblieben ist und der neue Mensch herausgekommen ist. Das ist neu. Die Bibel beschreibt den Vorgang als Wiedergeburt. Eine Wiedergeburt ist also nicht, wie wir das letzten Sonntag gehört haben, dass ein Mensch als Moskito wiedergeboren wird. Das hatten wir ja letzten Sonntag gelernt, dass das eigentlich nicht sein kann. Sondern es ist nicht so, dass ein Mensch nach seinem Tod nochmals geboren wird, sondern ein Vorgang, Wiedergeburt ist ein Vorgang, bei dem sich ein an Jesus glaubender Mensch so verändert, dass er wie neu geboren ist. Jetzt nochmal. Wiedergeburt ist nicht jemand, der aus den Toten wieder aufersteht. Das sagt uns Gott ganz klar, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, dann aber das Gericht. Zum Beispiel ist es nur einer der vielen Stellen. Oder er lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Dann ist, auf dass wir klug werden. Psalm 90. Das ist nicht die Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist, dass er sich verändert hat, dass er nicht mehr wieder zu erkennen ist. Der alte Mensch im Wasser und der neue Mensch raus. Und deshalb brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn ein Mensch, der gläubig geworden ist, nicht wieder zu erkennen ist. Ich hoffe, ich sage das mit Recht. Wir haben ja Glück. Wir haben ja Glück. Laura, du hast ja auch Glück gehabt, dass du deinen Robin noch wiedererkannt hast. Weil er ist ja äußerlich noch der gleiche. Und Ina und Familie, der Tobias ist immer noch der gleiche. Äußerlich gesehen nicht nur die gleichen, sondern sogar dieselben. Aber innerlich, innen drin, in ihrer Gesinnung sind sie neu geworden, neu durch Glauben. Sie sind neu, weil sie ihr Leben neu ausgerichtet haben. Also jeder, der die beiden jetzt von früher kennt, dem müssen wir das sagen oder auch erklären. Wenn ihr die beiden jetzt nicht mehr so kennt, wie sie früher mal waren, das ist normal, sie sind neu geworden, weil sie ihr Leben neu ausgerichtet haben. Anders als vorher. Und wie sie ihr Leben ausgerichtet haben, das ist beschrieben in den Bibelstellen, die wir ihnen zur Taufe mitgeben. Das sind sogenannte Taufverse. Bekommt jeder in unserer Gemeinde, der sich taufen lässt, bekommt einen Vers aus der Bibel, der mit ihm durch die Zeit und vielleicht bis an sein Lebensende geht. Robin Kennst du deinen Taufvers?
Wurde ihm gestern kurz am
Telefon. Tobias? Auch. Robin, Philipper 3, Vers 13 und 14, die liegen direkt zusammen. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Philipper 3, Vers 13 und 14. Ich habe immer so Eselsbrücken, wenn ich mir solche Verse lese, wenn ich solche Verse im Kopf habe. Die ist da vielleicht für notwendig. Ich sage dir mal meine Eselsbrücke, aber ich weiß nicht, ob du Donald Duck mal gelesen hast, dessen Kennzeichen an seinem Auto ist 313. Und da merke ich mir, Philipper 3, Vers 13, habe ich in der Vorbereitung immer dran gedacht. Philipper 3, Vers 13. Bei Tobias ist der Taufvers, der Herr ist Fels und meine Burg und mein Erretter. Die Verse, werden wir gleich noch sehen, liegen sehr nah beieinander. Tobias, dein Vers, den kannst du dir ganz leicht merken, ganz leicht. Brauchst nur eigentlich nur eine Zahl und einen Namen merken. Samuel. Und dann brauchst du dir nur noch zwei merken. In der richtigen Reihenfolge. 2. Samuel, 22, Vers 2. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter. Ich fand das so schön, dass man sich die Verse so leicht merken kann, wo wir doch in manchen Fällen, oder ich wenigstens in manchen Fällen, so vergesslich bin. Ich vergesse, was hinter mir liegt, das Alte, was mich früher oder euch früher fasziniert und begeistert und vor allen Dingen bestimmt hat. Das vergessen wir, das wollen wir vergessen, das hat keine Relevanz mehr. Das Alte, was hinter uns liegt, hat keinen Anspruch mehr auf uns, auf den neuen Menschen. Das ist alt, das ist Geschichte. Und auch wenn das immer wieder hochkommen sollte, dann könnt ihr mit diesem Vers argumentieren. Das ist alte Geschichte. Da haben wir nichts mehr mit zu tun. Robin, wenn deine Freunde dich auf die schöne Zeit von früher ansprechen, da kannst du nur sagen, das ist alte Geschichte, das habe ich längst vergessen. Dann sagen die vielleicht, weißt du noch, was du früher gemacht hast? Oder Tobias, weißt du noch, was früher war? Dann könnt ihr sagen, das ist alte Geschichte, das haben wir lange, lange vergessen. Ich denke, wir haben am 20. heute, ja? Wärt ihr am 22. im Gottesdienst gewesen, dann wüsstet ihr, dass das alte Geschichte ist, dass das hinter mir liegt. Dann geht es so weit, dass ihr selber sogar euch fragt, wie konnte ich nur in der Vergangenheit nur sein? So alt ist das dann. So alt. So weit hinter euch das, die Geschichte. Wie konnte ich das nur tun? Wie konnte ich nur so denken? Wie konnte ich überhaupt nur so leben? So alt ist das. So Geschichte. Wir verstehen es irgendwann selber nicht. Aber das, was vorher war, bevor ihr zu Jesus kamt, bevor wir zu Jesus kamen, ist vergeben und vergessen. Es musste vergeben und vergessen werden. Weil unser altes Leben, euer altes Leben, euch von Gott fernhielt. Das ist der natürliche Mensch. Das Leben hält euch von Gott fern. Das ist die größte Katastrophe. Lasst uns darauf hören jetzt. Das ist die größte Katastrophe, die ein Mensch jemals passieren kann. Nicht, dass Bayern verliert, aber jetzt war es ja Dortmund. Das ist nicht die Katastrophe, sondern von Gott entfernt zu leben. Das ist eine Katastrophe, weil das ist tödlich. Von Gott entfernt zu leben ist tödlich. Wir müssen uns vorstellen, heute Morgen kam das ganz kurz eben bei der Taufe, wir müssen uns mal vergegenwärtigen, mit wem wir es überhaupt zu schaffen haben. Mit einem heiligen Gott. Sascha demonstrierte das gerade heute Morgen an so einem Weißen. Ich habe es nicht ganz mitgekriegt. Was war das Weiße? Ein weißes Oberteil. Selbst das war nicht ganz sauber. Obwohl das mit Persil vielleicht gewaschen war. Aber das ist nicht, selbst da wird es nicht ganz sauber. Aber das ist nur ein Bild davon, wie rein und wie weiß und wie heilig Gott ist. Mit diesem Gott haben wir es zu tun. Mit einem Gott, mit dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und alles, was auf der Erde ist. Alles. Jede Pflanze, jedes Tier, jeden Mensch hat Gott gemacht. Mit dem haben wir es zu tun. Und das ist das Tödliche dabei, dass wir von dem entfernt sind. Oder haben wir schon mal gehört von jemandem, der ein Tier geschaffen hat? Ich will euch nur mal vergegenwärtigen wieder, mit wem wir zu tun haben. Ja? Wer hat schon mal gehört, dass jemand ein Tier geschaffen hat? Keiner? Noch keiner was von gehört? Aber Gott hat jedes Tier geschaffen. Kraft seines Wortes, seines Gedankens hat er Tiere geschaffen. Ich habe heute Morgen noch ein Beispiel gefunden aus dem Büchchen hier, Leben ist mehr. Es ist ja auch ein Buch unergründlicher Beispiele. Und da las ich heute Morgen ein Beispiel und als ich gerade auf dem Stuhl gesessen habe, habe ich mir gedacht, musst du doch mal gucken, von wem das ist. Ich habe das Beispiel gelesen und habe gedacht, als ich da gerade saß, das kann nur von Werner Gitt sein. Werner Gitt war Direktor der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Ist jetzt in Rente und schreibt uns, freut uns mit solchen Beispielen, schreibt viele Bücher und hält einige Vorträge, viele Vorträge auf der ganzen Welt. Nur damit wir sehen, mit wem wir es zu tun haben, was Gott macht. In der Welt der Ameisen finden wir ein ausgeklügeltes Kommunikationssystem. Ist klar, haben wir auch, ja. Wir haben ja Handys oder iPhones. Also da finden wir ein ausgeklügeltes Kommunikationssystem mit einer genialen Informationsarchitektur, die es ermöglicht, einer Kolonne aus Millionen von Individuen wie ein einzelner Organismus zu handeln. Wissenschaftler stehen vor dem Rätsel, wer die Ziele definiert, welche Gruppe sie ausführt und wie die notwendige Information bis zur einzelnen Ameise gelangt. Keiner weiß, wie Bedeutungen kodiert und transferiert werden. Eine Vielzahl von speziellen Jobs ist zu jeweils einem bestimmten Zeitpunkt auszuführen. So gibt es im Ameisenstaat Kotknacker, Sklavenhalter, Viehhirten, Turnierkämpfer, Gärtner und Architekten. Ihrer hochstehenden sozialen Lebensweise verdanken es die Ameisen, dass sie zu den dominierenden Tiergruppen zählen, die weltweit große Landlebensräume herrschen. Alle Aufgaben werden mit Fleiß und Akribie ausgeführt, ohne sich gegenseitig zu behindern. Zusammengenommen bringen alle Ameisen auf der Erde genauso viel auf die Waage wie die gesamte Menschheit. Dabei ist doch zu bedenken, dass eine einzelne Arbeiterin je nach Art gerade nur zwischen 1 und 15 Milligramm wiegt. Wisst ihr, was mit zu tun haben? Mit dem Gott, der diese Ameisen kodiert hat, der denen Telefone gegeben hat, dass sie sich unterhalten können. Mit dem Gott haben wir es zu tun. Vor einigen Wochen, möchte ich noch als Beispiel nennen, fuhren wir mit dem Fahrrad durch Spanien an den Feldern vorbei, an den Rapsfeldern und am Rand und auch mittendrin rote Lilien. Meine Frau hat behauptet, es sei Mohn. Wahrscheinlich hat sie recht. Wie dem auch sei, es war wunderbar, es war wunderbar, wie der Architekt, der lebendige Gott, das gemacht hat. Das war ein Bild, wunderbar, was selbst einen nüchternen Techniker wie mich staunen lässt. Und mit diesem großartigen Gott, der das alles macht, die Eisen, die Felder, die Lilien, die Dämonen, den Menschen, mit diesem Gott haben wir es zu tun. Und von diesem Gott sind wir von Natur aus unmenschlich weit, unmöglich weit entfernt. Steht etwas Unüberbrückbares zwischen diesem lebendigen und heiligen Gott und den Menschen. Etwas Unüberbrückliches. Es steht sozusagen eine Katastrophe zwischen Gott und den Menschen. Und die Katastrophe ist noch größer als das Erdbeben, welches im April in Ecuador geschehen ist. Die Katastrophe, die zwischen Gott und den Menschen besteht, ist die, dass wir uns nicht interessieren. Wir interessieren uns nicht dafür. Das sieht dann so aus, dass wir über die Ameisen staunen, den ich gerade vorgelesen habe, aber nicht über den, der sie gemacht hat. Über die Felder, die können wir hier sehen, die momentan die gelben Rapsfelder, staunen wir, aber nicht über den, der es gemacht hat. Das ist die Katastrophe, das ist das Desinteresse, das ist das natürliche Desinteresse, welches wir an Gott haben, dass wir über die Berge im Berner Oberland staunen und nicht über den, der sie gemacht hat. Ich habe mal an der Tankstelle im Berner Oberland nachgefragt, ob sie das noch erkennen. Ich sage, wann haben Sie das letzte Mal aus dem Fenster geguckt und haben die Berge bestaunt, die hier vor Ihrer Tür sind? Sie konnte es gar, mein Anliegen gar nicht verstehen, weil sie sie jeden Tag vor Augen haben. Aber irgendwann hat sie dann eingewilligt und gesagt, ja, ja, ab und zu nehmen wir es dann doch noch wahr. Die Katastrophe besteht darin, dass Gott uns ein gutes und erfülltes Leben schenken will und wir nichts mit ihm zu tun haben möchten. Weil wir unser Leben gerne selbst gestalten wollen ohne Gott. Das ist die große Katastrophe. Das war auch für euch beiden die große Katastrophe. Das ist für jeden Menschen, der nicht glaubt, ist das die große Katastrophe. Das ist Sünde. Sünde ist nicht, wenn wir gleich von dem Kuchen zwei Stücke nehmen. Das wird nicht die Sünde sein. Die Sünde ist, dass wir keine Beziehung zu Gott suchen. Im Normalfall. Keine. Dass er uns gleichgültig ist. Sünde bedeutet Zielverfehlung, wörtlich übersetzt. Das steht zwischen Gott und uns. Das ist die große Katastrophe, die zwischen Gott und uns steht. Nur hat Gott sich mit dieser Katastrophe nicht abgefunden. Gott, auch wenn wir uns mit der Katastrophe abgefunden haben, bis jetzt, auch wenn wir uns in großen Teilen mit dieser Katastrophe abfinden, Gott nicht. Gott hat sich nicht damit abgefunden, weil er zu sehr an uns Menschen hängt. Gott hängt an uns Menschen. Können wir uns das vorstellen? Können wir uns nicht vorstellen. Das sprengt eigentlich jede Vorstellungskraft. Die Bibel spricht davon, dass er uns liebte, obwohl wir fern waren. Dass seine Liebe zu uns war, obwohl wir fern waren. Wie viele verschmähte Liebe gibt es? Wie viel Streit und Zank gibt es durch verschmähte Liebe? Bei Gott nicht. Gott hängt an den Menschen, weil Gott hat den Menschen geschaffen als sein Gegenüber. Wir sind eine Produktion, ein Erzeugnis Gottes. Wir sind gezeugt aus Überschuss an Liebe. Das ist unsere Berechtigung. Dafür sind wir da. Dadurch sind wir da. Aus einem Überschuss an Liebe. Bei der Erdbebenkatastrophe in Ecuador im April konnte man in den Medien sehen, wie Angehörige mit blutigen Händen in den Trümmern wühlten ob nicht einer ihrer Lieben darunter war, der noch zu retten war. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern? Die wühlten in den Trümmern mit bloßen Händen, ob nicht einer noch darunter war, der noch zu retten wäre. Und genauso ist Gott uns nachgegangen. Genauso, ihr beiden, ist Gott euch nachgegangen. Er hat nach euch gegraben. Er war damit nicht einverstanden. Gott war nicht damit einverstanden, hat euch nicht losgelassen, als ihr noch eure eigenen Wege gingt. Das sind nicht wir gewesen, die euch zu Gott gerufen haben. Das sind auch nicht unsere Argumente gewesen. Das ist auch nicht unser Vorbild gewesen. Das waren vielleicht alles kleine Punkte dabei. Aber im Grunde genommen hat der lebendige Gott nach euch gegraben. Und er hat einen Ausweg gesucht aus dem Trümmerhaufen der Sünde, der euch überhäufte und der uns auch überhäufte. Die Sünde, die wir zu verantworten haben, hat Jesus weggeräumt. Kein anderer. Die Sünde, die Trümmer der Sünde, hat Jesus weggeräumt. Und wir wissen, dabei wurden nicht nur die Hände blutig. Wir haben Mitleid, wenn die Leute nach den Angehörigen graben. Das ist völlig normal. Aber wir haben keine Mitleid mit Gott, bei dem nicht nur die Hände blutig wären, sondern die Dornkrone auf seinen Kopf war, die Nägel durch die Hände durchbohrt hatten und der Speer durch die Seite geschlagen wurde. Schon vor Urzeiten. In der Zeit vor Jesus war es so, dass in Israel einmal im Jahr ein Tier zu den Priestern gebracht wurde, welches geschlachtet und auf dem Altar gelegt wurde. Da sollte nun das Tier für die Sünde des Menschen, der das Tier brachte, war eine Menge Geld, der Mensch brachte das Tier zu dem Priester und der opferte das und das Tier sollte dann die Sünde bezahlen. Das war auch eine blutige Angelegenheit. Wurde geschächtet, das Blut an den Altar gespritzt. Ich will euch da die Einzelheiten ersparen. Sollte das Tier die Sünde bezahlen. Und es gab Sündenböcke, die sinnbildlich die Sünde des Menschen aufgelegt bekamen. Die legten die Hand auf die Stirn des Bockes. Damit sollte sichtbar, also auch nur zeichenhaft, die Sünde übertragen werden. Und dann wurde der Bock in die Wüste geschickt. Da sollte die Sünde mit dem Tier weggeschaffen werden. Das ist ein grundsätzliches Problem. Das ist nicht neuzeitlich das Problem. Auch nicht erst seit Jesus, dass der Mensch sündigt. Das ist schon immer das Problem. Aber das, was da geschehen war, in der Zeit vor Jesus, war natürlich unvollständig und auch nur zeichenhaft, weil der Mensch ja sofort wieder gesündigt hat. Selbst wenn es hätte funktionieren sollen, hat der Mensch ja eine Minute später sowieso wieder gesündigt. Die Guten vielleicht 2 Minuten haben ausgehalten. Ich kann mir nicht vorstellen, einen halben Tag. So weit will ich nicht gehen. Und dann, weil das unvollständig und nur zwanghaft war, da brachte Gott selbst ein Opfer. Ich will euch das erklären, was es heißt, was die beiden heute Morgen gemacht haben oder in ihrem Leben gemacht haben, dass sie zu Jesus gekommen ist. Das hört sich immer so fremd an. Was wirklich dahinter steht, das ist das Opfer, welches Gott gebracht hat. Da brachte Gott ein vollkommenes Opfer, welches nicht mehr zeichenhaft war, sondern welches vollkommen war. Da hat Gott ein vollkommenes Opfer gebracht für die Sünde. Und es konnte kein anderer Mensch sein als Jesus, weil er der einzige Mensch war, der jemals ohne Sünde war. Und das ist das, was ihr im Glauben genommen habt. Ich will euch das nochmal sagen. Das habt ihr angenommen. Einfach dadurch, dass ihr das glaubt. Das Opfer welches Gott für euch gegeben hat. Für euch. Tobias, wenn du der einzige Mensch auf der Welt gewesen wärst, dann hätte der heilige und lebendige Gott dieses Opfer für dich gebracht. So sehr bist du ihm ans Herz gewachsen. So egal, wie Gott dir vorher vielleicht oder zwischendurch mal gewesen sein mag, so wenig egal bist du Gott gewesen. Und Robin, für dich gilt das natürlich auch. Wenn man in dein Leben vielleicht zurückblickt, dann merkst du das im Nachhinein, wie wenig egal du Gott gewesen bist. Ich habe mit den beiden vorher gar nicht gesprochen. Ich weiß es aber aus meinem eigenen Leben. Wenig egal sind wir Gott. Und jeder Einzelne, der hier sitzt, jeder, der hier sitzt, könnte einen nach dem anderen durchzählen. So wenig egal seid ihr Gott. Dass er nicht seinen einzigen Sohn gab. Den einzigen, der ohne Sünde war. Und dieser Jesus, er, der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes, er starb für dich. Für dich, Tobias, und für dich, Robin. Und für alle anderen. Starb für uns alle. Das ist das Opfer Gottes für dich, damit deine Sünde aus der Welt geschaffen werden konnte. Das hat er getan. Wir lesen es hier hinter uns, damit jeder, der an ihn glaubt, also an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir möchten jetzt mal auf die Berichte hören. Ich bin ja gespannt, was jetzt kommt. Wir möchten auf die Berichte hören, die Jonas und Robin uns vorbereitet haben, in denen sie uns erzählen, wie sie zum Glauben gekommen sind. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich weiß nicht, wer anfängt. Habt ihr euch das abgesprochen? Ich mit euch nicht. Mir ist das egal. So, komm, Tobias, du. Wenn du mir das hier liegen lassen könntest, dann wäre das gut.
Ja, als ich mich darauf vorbereitet habe, auf das Zeugnis geben, habe ich mir drei Fragen gestellt. Ich habe die auch dann direkt übernommen in das Zeugnis. Die letzte Frage, die ich mir gestellt habe, war, woran glaube ich eigentlich? Da passt mir total Vers, total krass dazu. Könnt ihr euch mal aufschlagen, wenn ihr wollt. Also drin, der Herr ist mein Fels, meine Burg und meine Retter. Ja, das glaube ich, dass der Herr bei mir ist, dass er mich errettet hat. Wir machen hier vorne, er ist für mich gestorben, er hat meine Sünde auf sich genommen. Und durch ihn bin ich frei und durch ihn komme ich zum ewigen Leben. Das glaube ich. Jetzt die Frage, warum lasse ich mich taufen? Ich lasse mich taufen, um vor den Menschen hier und der unsichtbaren Welt zu bekennen, dass ich das glaube, was ich gerade gesagt habe. Dass ich mit ihm leben will und ihm mein Leben hingegeben habe. Genau, und dann die letzte Frage, die ich mir gestellt habe, warum lasse ich jetzt taufen? Weil das für mich gestorben ist, weiß ich ja schon, ja, seit Kindesalter eigentlich. Genau, und ich dachte immer, dass ich immer sündlos sein muss, wenn ich getauft bin. Dass ich immer perfekt sein muss. Dass es quasi, wenn ich sündige, bin ich hinter Christ. Nur das ist, das hatten wir, als wir uns mal falsch getroffen haben, in unserer Jugendgruppe, da haben wir darüber gesprochen und da haben wir in Römer 3, haben einen Vers ausgesucht, und zwar in Römer 3, Vers 28, da steht, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke allein durch den Glauben. Auch wenn ich sündige, das werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall tun, weil ich halt ein Mensch bin, bin ich trotzdem noch liebt mich Gott immer noch und ist immer bei mir. Ja, das glaube ich und deswegen habe ich mich doch.
Wunderbar.
Ja, also ich habe mir nicht so viele Fragen vorher gestellt. Ich habe mir hier ein paar Notizen heute Morgen noch gemacht, weil ich das schon ein paar Leuten erzählt habe, wie ich zum Glauben gekommen bin. Bei mir war das ja nicht so, dass ich vom Kindesalter an geglaubt habe. Bei mir war das so, okay, meine Familie ist katholisch, ich wurde als Baby, wie er gerade gesagt hat, getauft. Aber hat nicht gezählt sozusagen. Gefilmt gelassen habe ich mich nur wegen Geldes. Nicht, weil ich an Gott geglaubt habe oder irgendwas. Weihnachten war für mich nur da, weil ich Geschenke haben wollte sozusagen oder Geschenke verschenkt habe. Wenn mich jemand vorher gefragt hätte, vor 4 Jahren, ist Jesus an Ostern oder an Pfingsten gestorben, hätte ich gesagt, das ist wirklich so. Hätte ich nicht beantwortet. Ja, also ich wollte eigentlich vorher nichts vom Glauben oder von Religion wissen. Ja, dann ist Laura in mein Leben sozusagen getreten. Dann habe ich gesehen, dass ein Leben auch anders verlaufen kann. Habe deren Familie kennengelernt, dass sie ganz anders leben als alle anderen, die ich vorher kennengelernt habe. Also es war ein ganz anderes Leben für mich. Sie waren immer hilfsbereit, wollten nichts, keine Gegenleistung haben, waren freundlich. Ich habe gesehen, wie die Kinder da erzogen wurden. Also ich habe noch nie so Kinder so gut, also in meinen Augen, erzogen gesehen, wie da ich geflucht habe, das Wort SCA benutzt habe zum Beispiel. Die sind zu mir gekommen und haben gesagt, das kannst du doch nicht sagen. Das darfst du doch nicht machen. Ja, ich kannte das ja vorher nicht. Ich habe natürlich noch geflucht. Und leider auch heute noch. Ja, und dann habe ich gesehen, die beten vorm Essen. Wir gehen sonntags immer in eine Gemeinde. Ich wusste gar nicht, was eine Gemeinde ist sozusagen. Ich kannte ja nur höchstens eine Kirche, aber auch eigentlich nur von außen. Ja, wir haben sogar gesungen in den Liedern, wo Jesus vorkam. Ja, und dann hat mich das alles interessiert. Also ich dachte, wenn ich mal später eine Familie haben will oder worauf es ja hinaus lief, dann will ich auch, sag ich mal, so ein Leben führen, nicht so als wie ich vorher geführt habe. Deswegen hat mich das dann interessiert, habe Gespräche mit Laura gehabt, mit der Familie gehabt. Irgendwann bin ich zum Glück in eure Gemeinde gekommen, durfte Sascha ganz viele Fragen stellen. Im Hauskreis montags wurden viele Fragen beantwortet, freitags in der Jugend auch, manchmal auch in der Predigt. Ja, und in der Zeit, das hat sich so um ein Jahr, würde ich sagen, gestreckt, hat auch meine Familie dann gesagt, die sie auch bei der Hochzeit, wer dabei ist, weiß es, hat meine Mutter gesagt, dass ich mich, mein Leben komplett verändert hat, mein kompletter Charakter hat sich verändert. Ja, und trotzdem hatte ich aber immer noch das Gefühl dann, obwohl ich jetzt schon dann so ein halbes Jahr auch in der Gemeinde hier war, irgendwie hatte ich noch Zweifel, dass alle Sünden, die ich wirklich vorher begangen habe, dass er mir die wirklich verzeiht. Ich habe es einfach nicht geglaubt, dass er mir alle Sünden, die ich vorher begangen habe, wegnimmt. Ich konnte das nicht wahrhaben. Also das war immer noch ein Punkt. Also ich habe schon versucht, so ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt, aber ich habe immer noch nicht richtig geglaubt, weil ich nicht geglaubt habe, dass mir diese Sünden verzeihen werden, also vergeben werden können. Ja. Und dann kam aber einmal hier in der Gemeinde sozusagen ein Brief von jemandem aus dem Gefängnis. Den kennt ihr auch alle. Und dann dachte ich, als der vorgelesen wurde, dass er im Gefängnis zu Gott gefunden hat, dachte ich, ja, was Schwerwiegendes muss man getan haben, um in Deutschland im Gefängnis zu sein. Also ich lese ja manchmal, man muss ja bestimmt, also sagen wir mal, vor ein paar Schlägereien kommt man nicht ins Gefängnis. Und dann dachte ich, okay, wenn einer im Gefängnis, wenn Gott dem verzeihen kann, dann kann er mir auch wahrscheinlich alle Sünden verzeihen. Dann habe ich dann noch ein paar Verse gezeigt bekommen, aber dann wusste ich, Gott kann mir das auch verzeihen, alle Sünden. Und ich würde sagen, seit dem Punkt, dass ich mich dann als Christ dazu zum Glauben gekommen bin und an Herrn Jesus glaube. Ja, zum Schluss habe ich mir dann nur überlegt, dass ich für uns alle hoffe, dass wir auch ein Beispiel für Nicht-Christen sind, dass wir auch so ein Leben führen, dass sie sehen, ja, so ein Leben möchte ich auch führen und dass deren Interesse geweckt wird an unserem Leben. Und dann nochmal das für alle, dass egal welche Sünden wir begangen haben, dass Gott alle Sünden uns vergibt. Und dass wir nur an Jesus glauben müssen, dass er für uns am Kreuz damals gestorben ist, er die ganze Schuld für uns aufgenommen hat. Ja, und wir deswegen, dass er uns deswegen das alles vergeben hat und wir deswegen sozusagen frei sein können. Das ist meine Geschichte.
Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ihr habt gesehen, geht nicht durch Werke, durch irgendwas Gutes bringen oder durch ein halbwegs gutes Leben oder irgendwie über die Runden kommen. Unsündlos werden wir nie, leider nie. Es wird eine Zeit geben, wo wir sündlos sind. Und das ist, wenn wir bei Gott sind. Dann wird Sünde weg. Dann werden wir erstmal die Dimension erkennen. Dann werden wir Gottes Dimension erstmal erkennen, weil dann Sünde mal ganz weggetan ist. Ich komme gleich noch etwas dazu. Jetzt, spätestens seit eurer Umkehr oder Bekehrung, wie wir das nennen, wie die Bibel das nennt, liegt ein neuer Abschnitt vor euch. Jetzt ist eine neue Ausrichtung. Ausrichtung auf Jesus, zu ihm hin. Er ist der, der euer Maßstab ist, nicht mehr ihr selbst. Er ist es. Das habt ihr gerade ja eindrücklich gesagt. Er ist euer Maßstab. Und so oft wie ihr fallen, so oft wie ihr fallt, so oft hilft euch Jesus wieder auf die Beine. Weißt du, wisst ihr, der ist für euch gestorben. Und er lässt euch da jetzt nicht liegen, sondern er hilft euch und uns immer wieder auf die Beine. Aber jetzt ist der Weg frei. Jetzt ist der Weg frei zu Gott, der euer Vater und unser Vater im Himmel ist. War er erst unser Herr und unser Richter, ist er jetzt unser Vater. Weil keine Sünde mehr da ist. Der Weg ist deshalb frei, weil die Trümmer der Sünde, die den Weg versperrten, weggeräumt wurden. Und wir haben es, ich will es nicht wiederholen, wir haben es gehört, wodurch das geschieht. Wir haben keine blutigen Hände mehr. Die hatte Jesus am Kreuz. Durch Glauben ist der Weg frei geworden, der für unsere durch Jesus, nochmal, durch den Glauben an Jesus, und zwar den Glauben, dass er für unsere Sünde gestorben ist. Und dadurch haben wir in deinem Vers gelesen, in deinem Taufvers, dadurch haben wir eine himmlische Berufung. Dadurch, dass die Schuld, die wir gegenüber Gott hatten, durch Jesus bezahlt wurde, nicht durch uns. Dadurch, dass die Schuld durch Jesus bezahlt wurde, sind wir berufen, seid ihr berufen, die Ewigkeit bei Gott, eurem Vater im Himmel, zu verbringen. Das ist das Resümee davon. Wunderbare Aussicht. Wenn du am Ende deines Lebens vor einem heiligen und gerechten Gott stehen wirst, und das wird jeder, das gilt für Christen und für Nichtchristen, diese Stellung werden wir alle einnehmen. Und dann wird das Tor der Ewigkeit für euch geöffnet, Robin und Tobias. Und dann darfst du, dann dürft ihr, dann dürfen wir alle, die wir glauben, in unsere ewige Heimat gehen, zusammen mit vielen, vielen anderen. Ausschließlich durch Glauben. Ist das eine große Liebe Gottes? Ist mir heute Morgen wieder so bewusst geworden. Ist das eine große Liebe Gottes, dass er nicht aufhört? Deine Frau Robin liebt dich bestimmt sehr. Und das ist nur ein Abbild von der unglaublichen Liebe, die Gott dir gegeben hat. Wie Gott hinter dir hergegangen ist. Ist unglaublich. Doch, es ist doch glaublich. Wir dürfen es glauben. Wir dürfen es im Glauben annehmen. Weil wir es im Glauben annehmen dürfen, ist das der Grund, weil das unsere Sünde vergeben ist. Weil du dann vor Gott so heilig bist, weil du stehst vor Gott, wenn deine Sünden vergeben sind, stehst du vor Gott so heilig, als hättest du nie gesündigt. Tobias, du stehst vor Gott so heilig, als hättest du nie gesündigt. Robin, als hättest du nie gesündigt. Nothing can wash away my sin but the blood of Jesus. Nichts kann meine Sünde wegwaschen, aber das Blut von Jesus. Er hat dich aus ewigem Verdammnis, aus der Hölle entrissen. Das finden wir in beiden Versen, in beiden Taufversen wieder. Bei Tobias, es schreibt ein Mann mit dem Namen David, der lange Zeit Angst um sein Leben haben musste, weil der König, der zu der Zeit regierte, in ungerechtfertigter Weise nach dem Leben trachtete. Ganz kurz nach dieser Situation schreibt der David: Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter. Der Herr ist mein Fels. Das ist mein sicheres Fundament. Darauf stehe ich felsenfest. Er trägt mich durch. Sonst immer wieder sagen, auf den Herrn will ich vertrauen, er ist meine Burg. Nun hatte David keine konventionelle Burg aus Felsen gemauert, er war nämlich auf der Flucht, wie ich das gerade schon sagte. Seine Burg und Festung war mehr. Seine Burg und seine Festung und seine Zuflucht war mehr als was mit Händen gemacht war. Seine Burg und Festung, sein Fels war der lebendige Gott. Und das für dich auch. Deine Burg und deine Festung ist der lebendige Gott. Er wankt nicht. Er wankt nicht. Wir kommen schon mal ins Wanken, Tobias. Wir kommen schon mal ins Wanken. Und das ist auch manchmal ganz gut, dass wir ins Wanken kommen. Dass wir uns da mal etwas hinterfragen. Aber er ist dein Fels. Er ist der Fels und deine Burg. Und wir wünschen, das wünschen wir euch beiden in besonderer Weise, dass ihr das in euren neuen Lebensabschnitt in Anspruch nehmt. Dass er euer Fels ist, auf dem ihr feste gegründet seid, dass er eure Burg ist. Dass ihr in allem, was euch begegnet, zu dem einzig wahren und lebendigen Gott hinflüchtet. Er ist unser Fels. Durch euer Glauben, den ihr heute durch die Taufe bezeugt habt, ist Gott nicht mehr ein ferner und fremder Gott. Ich sagte es gerade schon, er ist euer Vater geworden. Wie das in einer intakten Familie so ist, umsorgt und liebt ein Vater seine Kinder. Er hat für seine Kinder nur das Beste im Sinn, auch wenn wir das manchmal bis heute nicht verstehen. Und trotzdem hat er nur das Beste im Sinn. Und deshalb ist bei ihm, bei eurem Vater, Liebe und Geborgenheit zu finden. Er, lesen wir in 2. Samuel 2, er ist euer Erretter. Er ist euer Erretter. Ich möchte schließen mit einer Frage. Gibt es einen anderen Retter als Jesus? Kennt jemand einen anderen?
Nein.
Kennt ihr? Es gibt keinen. Es gibt keinen anderen. Gibt es jemand anderes, der dich aus deinem Sündentrümmer befreien konnte? Nein. Und die, die hier sitzen vielleicht und Jesus noch nicht kennen, den möchte ich sagen, kommt zu Jesus, solange noch Zeit ist. Kommt zu Jesus und glaube, dass er für deine Sünde gestorben ist. Das ist das größte und letzte Amen in deinem Leben. Kommt zu Jesus, glaube, dass er auch für deine Sünde gestorben ist. Mach dich dann mit Robin und Jonas und den anderen, die auf Jesus vertrauen, auf den Weg zu Gott, der auch dein Vater sein möchte. Amen.